Die Filmkunstmesse ist jetzt vorbei und wir wollen noch mal über ein paar Filme sprechen, wo wir noch nicht die Gelegenheit hatten, da zusammen das zu besprechen. Und zwar als erstes bleibt bei uns auf der Liste noch Heartbeast. Das haben wir am Mittwoch geschaut. Ja. Genau, und da geht es um Elina, eine 15-jährige Rapperin aus Finnland, die mit ihrer Mutter zusammen nach Frankreich zieht, wo sie ihre neue Stiefschwester Sophia kennenlernt und ja, eigentlich so ein bisschen besessen von ihr oder so dem Ideal von dieser Sophia wird und ja, so in ihre Welt mit reinrutscht. Ist so ein bisschen Coming-of-Age-Story, aber auch viel eben diese toxische Beziehung im Vordergrund.
Elina, nouvelle vie, nouveau pays. Allez, viens, je te montre. Il va falloir que tu partages ta chambre avec celle de Sophia.
J'ai jamais vu quelqu'un danser comme toi. Faut avoir son truc, quoi. Moi, je danse et c'est tout ce qui compte.
Je sais pas ce qui se passe, putain.
Respire avec moi.
C'est de l'AMD, c'est encore plus pur que l'extra.
Tu dis à personne.
Genau, also um sich die Protagonistin auch mal visuell vorzustellen, sie hat grüne Haare, kurze grüne Haare, die Klamotten sind 2000er, würde ich sagen, was jetzt gerade auch wieder ein Revival hat, sehr baggy, alles sehr leger und sie ist halt Rapperin, wie du schon meintest, und ich finde das ganze Erscheinungsbild clasht auf jeden Fall sehr mit dem Erscheinungsbild von Sophia, die jedoch schon sehr brav wirkt. Gibt es eine Szene, da sind sie in Frankreich, sie kommt zum ersten Mal in das Zimmer rein, alles sehr klischeehaft, mädchenhaft das Zimmer, also rosa Wände waren es, glaube ich, überall Poster, genau, und das clasht halt so aufeinander. Was ich ganz interessant fand, beziehungsweise das mochte ich nicht so wirklich, ein Großteil des Films spielt auf irgendwelchen Techno-Partys, da werden Drogen eingeworfen, dann gibt es einen super krassen Trip und dann gibt es quasi wieder diese Ausnüchterungsphase und ich weiß nicht, also irgendwie hangeln sie sich da von Techno-Party zu Techno-Party und fand ich interessant und ich mochte die Musik auch ganz gern, aber irgendwie war mir das zu viel Party auf einmal. Ja, aber diese Obsession, die sie dann entwickelt, glaube ich, passt schon sehr gut mit dieser Partystimmung zusammen. Es ist, glaube ich, auch sehr auf Dark Techno oder sowas. Gibt's auch eine Stelle, wo, also Sophia ist Balletttänzerin, müsst ihr wissen, und irgendwie ganz aufstrebend. Und dann gibt's auch irgendwie eine Szene, das hat mich sehr an irgendwie so Berghain-eske Stimmung erinnert. So alles mit Lack und Leder und sie tanzen da irgendwie so ein Crazy Dance in irgendeiner Halle. Also alles ganz creepy aus. Ja, genau. Was denkst du noch, Sarah?
Also ich hatte, das meinte ich auch schon mal zu dir, ich hatte echt das Gefühl, dass das nochmal für ein bisschen jüngeres Publikum als uns bestimmt ist. Also ich meine, die Hauptperson soll ja auch 15 Jahre alt sein und ich denke, das ist vielleicht auch so ungefähr das Klientel, was ich da erwarten würde, sage ich mal. Weil es geht eben, wie gesagt, viel um diese Besessenheit und auch wie viel das die Beziehung zwischen den beiden verändert und wie Elina zu immer krasseren Maßnahmen greift, um Sophia eben bei sich zu halten und ja, in eine engere Beziehung zu ihr aufzubauen. Und ich hatte das Gefühl, dass vieles davon schon sehr schockierend auch sein sollte, was es auch teilweise war, aber ich hatte das Gefühl, es hätte mich deutlich mehr beeinträchtigt in einem jüngeren Alter und es hätte deutlich mehr diesen Schockeffekt gehabt, den es haben sollte, weil so hatte ich eigentlich Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt, was noch bei denen passiert, dass es noch extremer eskaliert.
Ich mochte auch ganz gern, dass es eben ein Coming-of-Age-Film ist, der nicht nach Schema F funktioniert, sondern wirklich eben die Protagonistin, die ich euch schon beschrieben habe, die ja, ich würde sie als queer bezeichnen, zumindest so, wie sie auch wirkt. Aber ja, ich finde es eigentlich mega gut, dass der existiert und der Port-au-Prince-Verleiher meinte auch, dass es ein Film ist, der, wie du schon meinst, eben für eine jüngere Zielgruppe augenöffnend sein kann. Und ich glaube, das bekommt er auf jeden Fall hin.
Ich wollte dich nochmal fragen, was du von dem Song gehalten hast. Also da wurde ja auch gesagt am Anfang, dass der von einer tatsächlichen Rapperin, die auf Instagram ziemlich bekannt ist, glaube ich, geschrieben wurde. Ja. Ja, genau. Was denkst du davon?
Je pourrais tuer pour toi, tu es mon tout, parfois je me perds. Sophia, qui peut tuer pour toi?
toi. L'amour, la haine, nous deux, c'est de pair. Sophia. Le rôle de ta vie, derrière ta gueule d'ange, tu vis l'enfer. Tu danses, mais le décor est à l'envers. Mala, mali, ne pas la chose en frère.
Ja, ich bin tatsächlich nicht so in diesem Hip-Hop-Rap-Milieu unterwegs. Auch musikalisch höre ich mir das relativ wenig an. Es gibt hier und da immer mal Sachen. Ja, ich fand ihn okay. Also, ich habe da jetzt gar nicht so eine Expertise. Ich mochte aber den Soundtrack an sich ganz gern, also auch vor allen Dingen die Party-Szenen. Leider bin ich immer zu langsam, um mir das dann aufzuschreiben, um das dann selber irgendwie auf eine Playlist zu packen. Aber was ist dein Eindruck von der Musik oder dem Song im Speziellen?
Also ja, generell den Soundtrack fand ich auch echt gut. Diesen Hauptsong, der heißt tatsächlich auch Sophia, oder nee, der heißt nicht so.
Also der Song handelt im Prinzip von Sophia und sie besingt da quasi ihre Obsession, würde ich sagen. Genau, schon ganz, ganz krass, ja.
Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass sie das so früh, schon nachdem sie es geschrieben hat, ihr zeigen wollte und ihr geschickt hat und sowas, ja. Obwohl sie noch gar nicht wusste, ob inwiefern diese Gefühle vielleicht auch erwidert werden. Also wenn ich mir so denke, ich schreibe halt auch selber Lieder und ich würde das niemals jemandem so kurz zeigen, nachdem man sich kennengelernt hat und so und ach, keine Ahnung.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, das kommt halt wahrscheinlich auf die Beziehung auch an irgendwie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dann so einem Verliebtsein, Verknalltsein Rausch ist und dass man dann einfach, boah krass, ey, ich brauche unbedingt jetzt gerade die Bestätigung so. Ich kann nicht länger warten irgendwie jetzt mehrere Wochen, bis ich dir das zeige, weil ich will irgendwie wissen, was du davon denkst, so ungefähr. Deswegen hat sie das so früh auch gezeigt, genau. Und ich möchte nochmal auf die Cinematografie und so eingehen. Ich mochte es ganz gerne, wie die Bildsprache ist. Also Zeitlupen wurden recht oft verwendet, wenn ich mich...
Ja, manchmal. Aber vor allem Zoom-Ins, das war so viel, dass es so rangezoomt hat immer. Das war so gefühlt in jeder Szene.
Ja. Und dann noch, das hatte ich auch in der kleinen Instagram-Story schon erwähnt, die Sound-Collage oder eben die Sounds, die verwendet wurden, um ihr Inneres darzustellen. Das fand ich auch ziemlich cool gemacht und ein sehr, sehr schönes Stilmittel.
Ja, stilistisch sind mir vor allem die Farben aufgefallen. Also ich denke, das ist auch sehr offensichtlich. Ja. Ja, sind sehr kräftige Farben, auch viele Neonfarben immer und Primärfarben.
Bunte Farben.
Ja, jedenfalls immer so dieselben kräftigen Farben. Und ich glaube, wenn man das richtig auch nochmal geschaut hätte und nochmal tiefer analysiert hätte, dann hätte man das auch nochmal mehr rausfinden können, welche Farbe jetzt genau für was steht. Weil ich schon gemerkt habe, dass zum Beispiel dieses Giftgrün, was auch die Haare der Elina sind, erstens kann natürlich auch für so Gift und so, haha, weil sie toxisch ist, stehen. Aber genau, und dann kam das aber auch oft, wenn sie selber ihren Song performt hat, war oft, dass der Club auch zum Beispiel grün angeleuchtet war oder wenn sie erstmal in diese Rap-Welt immer gegangen ist, war das immer grün angeleuchtet, das ist mir aufgefallen. Dann war Rot noch eine ganz präsente Farbe und Pink, wie gesagt, Blau. Also ja, ich glaube, das wäre auch voll der gute Film, so um, sag ich mal, in der Schule eine Analyse drüber zu schreiben. Genau.
The Ordinary ist ein Film über eine Nebenfigur, die zur Hauptfigur werden möchte. Und zwar heißt diese Nebenfigur Paula. Paula ist auf dieser Hauptfigurenschule und steht kurz davor, ihre Prüfung abzulegen, um damit nicht nur als Randfigur zu erscheinen, sondern auch eine Hauptfigur, wie ich schon meinte, darzustellen. Doch diese scheinbare Nebenfigur kommt dann so langsam auf die Schliche, auf so ein Geheimnis, würde ich meinen, nämlich ihre Vergangenheit. Denn die Mutter auch eine Nebenfigur oder beziehungsweise eine Nebenrolle, aber ihr Vater wird immer sehr hoch angepriesen als, ah, dein Vater war eine Hauptfigur, aber jetzt ist er nicht mehr da. Und irgendwas scheint da im Hintergrund zu liegen und genau darum geht es in The Ordinaries von Sophie Linnenbaum.
Nennenswerte Wendepunkte oder Cliffhanger in den letzten Wochen. Sie besuchen die Hauptfigurenschule.
Ja, seit 5 Jahren. Zeitlupe, pathetische Monologe, ein Punch im Schreiben bin ich Klassenbeste. Soll ich es vormachen?
Ungewöhnlich für eine Nebenfigur.
Meine Mutter ist eine Nebenfigur, aber mein Vater war eine Hauptfigur mit großen Szenen und mitreißender Musik.
Der Abschlussfilm von ihr, von der Uni Babelsberg, und Ich muss sagen, es ist ein wirklich wunderbarer Film, beziehungsweise ich präzisiere, einen Metafilm. Denn diesen Film, wie ihr schon in der Einleitung hören konntet, es geht quasi um dieses ganze Filmvokabular, was im Prinzip umgemünzt wird auf einen Film. Das heißt, wir haben Nebenrollen, wir haben Hauptfiguren, wir haben Outtakes. Also diese ganzen Filmbegriffe werden dann quasi auf Figuren übertragen. Und das macht diesen ganzen Film unglaublich spannend. Sarah, was denkst du darüber?
Ja, ich fand ihn auch super spannend, vor allem eben dieses Konzept. Ich finde es super faszinierend, wie die diese ganzen Begriffe irgendwie eingebaut und dem eine neue Bedeutung gegeben haben. Also es waren halt wirklich nicht nur die Figuren, sondern auch zum Beispiel, wenn ein Treffpunkt vereinbart wurde, dann wurde immer gesagt so, die und die Szene draußen und so weiter. Ja. Oder es ging immer so darum, ja, verstorbene Personen sind zwischen den Schnitten oder irgendwie sowas. Also es waren ganz viele Anmerkungen, ja, die man vielleicht auch gar nicht beim ersten Mal schauen alle verstanden hat, weil das schon eine sehr komplizierte Welt auch ist. Weil, ja, einem natürlich die ganzen Regeln da nicht bekannt sind, weil irgendwie wissen die Charaktere immer, dass sie in der Szene sind. Aber andererseits wird ja immer von der Hauptperson als Nebenfigur gesprochen, ja. Obwohl sie natürlich für uns die Hauptfigur ist. Mhm. Also das fand ich auf jeden Fall sehr interessant gemacht.
Genau, und dann, mir fällt gerade bei Begrifflichkeiten noch ein, zum Beispiel Flashback, ist quasi, sie gehen ins Archiv, um die Vergangenheit von dem Vater irgendwie aufzuarbeiten. Ja, und dann wird halt von Flashbacks gesprochen, was halt, wenn man das wieder in unsere Welt transportiert, ist quasi wie so eine Erinnerung. Ich fand das wirklich ganz interessant. Es gab auch so eine Figur, die war irgendwie Sohn eines Jumpcutters. Also sprich, die Person hat mit der Nebenrolle gesprochen und dann plötzlich Schnitt und dann war sie wieder woanders. Also irgendwie ganz, ganz witzige Ideen, auch ganz vielfältige Ideen. Die Regisseurin war tatsächlich auch anwesend mit ihrem Team und sie meinte dann auch im Gespräch, dass sie nicht irgendwie abnörden wollte über sämtliche Filme und da irgendwie diese Filme huldigen wollte. Ich meine, es gab hier und da Anspielungen, The Shining hat man gesehen, Superman und vielleicht noch ein paar mehr, aber das war wirklich im Hintergrund. Genau, und sie wollten einfach einen Film machen, der sich eben mit diesem Vokabular auseinandersetzt. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass diese Welt auch Sachen wie Rassismus, Klassismus, so verschiedenste Gesellschaftsstrukturen auch nochmal ganz spannend in dieser Welt, die auch so eine Metapher ist, stark offenlegt. Und das Witzige, was, das hatte ich dich auch schon gefragt, Sarah, ist, dass dieser Film im Prinzip ja auch eine ganz klassische Drehbuchstruktur hat. Also wir haben irgendwie eine Einleitung, dann kommt irgendwie der Konflikt. Also es ist schon wirklich nach so Drehbuch 1x1, würde ich sagen. Aber vielleicht ist das jetzt auch das Geniale, dass eben immer das Ganze so auf eine Metaebene genommen wird und dann quasi ja auseinandergenommen wird. Und gerade, dass das gemacht wird, ist, finde ich, auch wieder das Geniale.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob das in der Hinsicht Absicht ist, dass es so einen typischen Plotablauf hatte. Ja. Weil, ja, das kann man natürlich nicht wissen, das hätte man vielleicht fragen sollen. Aber ich muss sagen, dadurch hatte ich wieder das Gefühl, dass ich mich ein kleines bisschen zu alt gefühlt habe für diesen Film, ehrlich gesagt.
Zu alt?
Ja, ich hatte das Gefühl, der Film wäre eher für jüngere Leute. Halt einfach, weil, also natürlich sind viele Sachen kompliziert gewesen, jetzt mit den Begriffen und mit dem Worldbuilding und sowas. Aber die Hauptfiguren waren halt trotzdem auch in der Highschool sozusagen oder in der, ja, Hauptfigurenschule halt. Aber ja, es wirkte schon eher so wie Schule wirklich. Zum Beispiel gab es ja diese Outtakes in dem Film, was so ein bisschen die Ausgestoßenen der Gesellschaft waren, die dann auch rebelliert haben gegen das System und so. Und die Metaphern da und die Parallelen so zur echten Welt waren mir da schon ein bisschen zu on the nose, ein bisschen zu vereinfacht. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass es eher für Jüngere ist.
Ja, okay, interessanter Punkt. Aber wo ich auch sagen muss, genauso hat Hollywood auch angefangen. Also so mit diesem ganz klassischen, das war ja früheres Hollywood-Kino, also vor allem die Mainstream-Filme in den 50ern, würde ich sagen, es war jetzt auch nicht großes Arthouse-Kino so, was die da produziert haben. Deswegen, ich muss sagen, finde ich jetzt gar nicht so. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Also ich habe jetzt natürlich nicht eins zu eins mit diesem Charakter connected so. Ich fand sie auch ein bisschen quirky und ganz witzig noch als kleinen Fun-Fact, um quasi Gefühle auszudrücken, hat sie so einen kleinen Computer an ihrer Brust und immer wenn sie irgendwie Dialoge spricht, die sehr emotional sind, dann kommt quasi sehr krass orchestrale Musik und zum Beispiel, wenn sie auf dieser Schule ist und so ein Monolog vorträgt und sie kriegt das irgendwie nicht hin, dann klingt das alles irgendwie schief und krumm und das ist irgendwie ganz witzig gemacht, dass eben diese musikalische Ebene nicht nur drüber liegt, sondern quasi als Protagonist mit in den Film reinkommt.
So, dann fühlen Sie doch nochmal bitte.
Genau, also das war bei dem Film auch immer so eine Sache, ja, jedes Mal, wenn Musik kam, jedes Mal, wenn irgendwelche filmischen Elemente waren, dann wusste man nicht, okay, ist das gerade einfach nur die Story, die wir sehen oder ist das wirklich auch in deren Welt so? Das waren eben auch Sachen, wo ich mir dachte, okay, da hätte das Worldbuilding auch noch ein bisschen klarer sein können, weil da waren zum Beispiel für mich so ein paar offene Fragen von wegen, okay, wenn da 10 Hauptfiguren in einem Raum sind, wessen Herzleser singt dann da gerade oder sowas. Ja. Halt so, also da sind mir echt mehrmals solche Fragen aufgekommen, wo ich mir dachte, okay, da sind aber ein paar praktische Dinge, die jetzt nicht so ganz hinhauen.
Ja, voll. Ich kann das voll verstehen, aber es mochte es auch irgendwie, dass man da genau das vielleicht nicht identifizieren konnte. Vielleicht war auch irgendwann mal so ein orchestrales Stück, was eigentlich wirklich dann wieder nur draufgelegt wurde und nicht Protagonist ist. Es war also vielleicht diese Wechsel, fand ich ganz spannend. Es gab auch einen Charakter, also es gibt so ein Outskirt oder genau, das Outtakes-Viertel. Und da gab es eine Barfrau und die hat irgendwie in einer Comedy-Sendung mitgespielt und du hast halt immer bei ihrem Herzding da, bei ihrem Geräuschemacher, lachende Stimmen gehabt und die Stimmen wussten halt nicht, wo sie lachen. Also genau, aber ja, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ich glaube, es ist ein Film, der hat im Kino auch sehr viel Spaß gemacht. Also das Kino war, glaube ich, sehr gut belegt und das hat wieder mal gezeigt, so, also zwar ein Metafilm über Film und er hat aber auch im Kino ganz gut funktioniert und zwar, wow, es war irgendwie ein sehr tolles Gefühl. Ich glaube, alleine zu schauen, ist es nicht so cool. Generell ist Filme alleine zu schauen nicht so cool, beziehungsweise im Kino ist es bockt es. Ja, okay, ich schaue auch ganz viele Filme alleine, aber ich meine jetzt so, dass dieses Kinoerlebnis kriegt man zu Hause nicht hin. Und gerade bei so einem Film, denke ich, macht es 10-mal mehr Spaß, den mit Leuten zusammen in einem dunklen Raum zu sehen.
Außerdem haben wir dann am Mittwochabend noch, sozusagen als Mitternachtsvorstellung, Sick of Myself oder Syk Pike von Christophe Borgli geschaut. Ein norwegischer Film, wie man vielleicht schon erkennen kann am Namen. Und da geht es um ein Paar, Thomas und Signe, die ja sehr toxisch sind und sich gegenseitig irgendwie so immer übertrumpfen wollen mit ihrem Erfolg und mit der Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Und das führt dann so weit, dass Signe sich selber krank macht, indem sie das russische Medikament Lidexol nimmt und ja somit sich eine ziemlich schlimme Hautkrankheit selber verpasst. Und genau, was das so mit ihrem Leben anrichtet.
Signe! Det du har skrevet til meg.
Hm?
Det du har skrevet til meg. De vil gjøre intervju.
Nei, det jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden.
Hvorfor jobber du på kafé da?
Fordi jeg ikke narsissist.
Og så en kjæreste som heter Thomas, kunstner. Han ikke sånn den beste kjæresten å ha i det her. Blitt sånn helt obsesst på sin egen karriere.
Jettebra, der har du det.
Nei, jeg kjæresten.
Aha, oi, det var interessant. Ja, det hadde jeg ikke nevnt.
Yes, also dieser Film, großartig, wirklich so fucking witzig. Also ich musste so hart lachen an manchen Stellen, das war unglaublich. Da gibt es zum Beispiel eine Sexszene, die gegengeschnitten wird mit einer Beerdigungsszene. Signe ist krank gewesen und er war im Krankenhaus, ist quasi wieder zurückgekommen und die beiden haben irgendwie das erste Mal Sex seit lang und er sagt, er hat sich irgendwie die Beerdigung vorgestellt und dann wird quasi diese Sexszene gegengeschnitten mit dieser Beerdigung und das ist einfach so grotesk komisch, muss ich sagen. Also wirklich großartiger Film und das Ganze hat dann auch noch leichte Body-Horror-Elemente à la Cronenberg, also da fällt teilweise das Gesicht so ab, sie hat dann so teilweise Träume, die zum einen irgendwie sie profilieren mit dieser Mitleidsnummer quasi, dass sie da dadurch noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber dann merkt man ganz schnell, okay, das hat sie gerade nur sich vorgestellt und sie ist quasi wieder im Alltagstrott und es geht irgendwie immer weiter bergab, so, die wird richtig krank, ihr Gesicht ist total verzerrt und sie schmeißt sich dann an einer bestimmten Stelle noch mehr Zeug rein, um quasi irgendwie diese Aufmerksamkeit, nach der sie buhlt, dass sie das aufrechterhalten kann, aber es funktioniert nicht. Und diese wunderschöne Satire, würde ich mal sagen. Ich hatte so Sarah gemeint, dass ich es, wenn ich es überspitzt ausdrücken würde, dann wäre es vielleicht das Instagram ohne Instagram. Wenn man Instagram inszenieren würde ohne Instagram, dann wäre es vielleicht dieser Film eventuell.
Genau, dazu würde ich gerne noch ergänzen. Und zwar habe ich mit einem Freund aus Oslo, wo das spielt, darüber geschrieben. Und der hatte mir was geschrieben, was ich sehr schön fand. Und zwar meinte er, I love how much it reflects on society today. We talked a bit after the film about how becoming famous or recognized for something is the ultimate goal for everyone. Like living a normal life isn't good enough anymore. Und ich finde, das bringt diesen Film auch ziemlich gut auf den Punkt, dass Signe eben das nicht ertragen kann, einfach ein normales Leben zu haben, also normal in Anführungsstrichen, vor allem nicht im Gegensatz zu ihrem Freund, der gerade sehr berühmt wird mit seinen gestohlenen Möbeln, die er als Kunstwerke ausstellt. Und ja, dass ihr wirklich alles recht ist und dass sie alles auf sich nehmen würde, nur um im Rampenlicht zu stehen, weil sie eben diese Aufmerksamkeit anscheinend echt braucht. Und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, was man manchmal sieht, dass das so ihre Fantasie ist, dass ihr Vater sich bei ihr meldet, was er eben nicht tut. Und dass sie da wahrscheinlich auch diese Aufmerksamkeit vermisst und die jetzt dadurch von allen anderen will stattdessen. Aber ganz kurz nochmal zu dem so Body-Horror-Sachen. Also ich muss sagen, ich fand den Film auch an sich mega witzig, aber ich war teilweise nicht vorbereitet darauf, wie eklig der wird. Also auch, weil halt voll oft auch irgendwelche Leute so kotzen und irgendwo Blut lang läuft und so. Also ich fand es jetzt nicht mal gruselig in dem Sinne, sondern es war halt einfach eklig. Also seid darauf vorbereitet, wenn ihr euch den anguckt, aber es ist den Ekel wert, kann ich sagen. Und ich wollte noch sagen, dass der Originaltitel Sick Pike, das heißt nämlich krankes Mädchen, den finde ich sehr viel besser als Sick of Myself, weil das einerseits nämlich der Buchtitel ist, den sie ihrem fiktiven Buch in ihrer Vorstellung gibt, als sie überlegt, wie sie ein Buch über ihre Erfahrungen schreiben kann. Und aber andererseits halt auch heißt, dass sie halt wortwörtlich ein krankes Mädchen ist. Also erstens, weil sie sich selber krank gemacht hat, aber auch, weil sie halt psychisch krank ist und Münchhausen-Syndrom hat, also wo man sich selber krank macht, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist ja auch wirklich eine mentale Krankheit. Genau, da habe ich mir halt auch so ein bisschen überlegt, so am Ende gibt es so eine Therapieszene, wo sie dann doch endlich sozusagen zu den kranken Leuten gehört und sich da wohlfühlt, sage ich mal. Und da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass es eben nicht immer noch um ihre physische Krankheit geht, sondern eher um ihre psychische Krankheit, die halt auch wirklich ja ein richtiges Phänomen ist, was auch wirklich auftritt. Also sie ist nicht einfach nur Scheiße in dem Sinne, sondern es ist halt wirklich auch eine psychische Krankheit oder zumindest ein Syndrom.
Aber also hättest du dir gewünscht, dass das mehr, es wird ja thematisiert, aber auf eine sehr satirische Art und Weise, dass du dann, meinst du, dass am Ende vielleicht noch irgendwie noch eine andere Ebene mit reinkommt, dass das nochmal aufgreift, aber in einem weniger satirischen Moment, oder wie meinst du das?
Also mir ist das vor allem aufgefallen, als sie am Ende noch mit einer Freundin geredet hat und ihr das so ein bisschen erklärt hat und ja, auch wieder nach Aufmerksamkeit gesucht hat und meinte so, ja, ich bin aber krank und bla bla bla. Und dann hat die das so komplett abgetan. Aber ich dachte mir so, es ist halt wirklich eine Krankheit oder ja, ein Syndrom, was auch immer. Ich weiß jetzt den genauen Unterschied nicht, aber es ist halt wirklich was, wofür man auch vielleicht in Therapie gehen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Aber dann quasi dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, du hast ja den ganzen Film über, sie lügt da sich Sachen zusammen, sie denkt sich da Sachen aus, sie meint an einer bestimmten Stelle, die sitzt in dieser Therapiegruppe und meinte, ja, ich war beim Arzt und der meinte, ich kann nicht richtig schlucken. Und den ganzen Film über schluckt sie dann auf eine merkwürdige Art und Weise, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, deswegen ist es dann am Ende auch sehr unglaubwürdig. Und ich kann mir auch diese Reaktion auch gut vorstellen, dass wenn dann irgendwann, wenn sie das quasi behauptet, dass es dann im Prinzip auch wieder eine Lüge sein kann. Aber ja, klar. Aber ich kann mir schon die Reaktion verstehe ich schon, dass man dann irgendwie so, okay, was? Nee, Bitte?
Ja, also ich denke auch, dass sie das nicht aus Überzeugung gesagt hat, sondern wirklich auch, weil sie nochmal mehr Aufmerksamkeit wollte. Aber anscheinend hat sie das ja schon als Kind gemacht, dass sie gesagt hätte, dass ihr irgendwelche Zehen fehlen oder so, sagte ja mal jemand. Ja. Also das ist, scheint ja wirklich was zu sein, was sie ihr ganzes Leben begleitet hat. Und ich dachte mir nur so, Kind, ich will einfach nur, dass du eine Therapie kriegst.
Ja, aber genau, also erstmal das individuelle Schicksal, finde ich, also was wir jetzt gerade thematisiert haben, aber auch, wenn man das auf so eine große Ebene bricht, dann ist es, glaube ich, auch schon sehr, sehr gutes Gesellschaftsbild. Ne? Jeder will irgendwie der Beste sein, der Krasseste. Irgendwie kommt man nur weiter, wenn man der Beste ist und mittelmäßig gibt's nicht und man muss sich immer profilieren und ich glaube, dafür ist dieser Film wirklich großartig. In diesem Heft, was wir von der Filmkunstmesse bekommen haben, steht von der Playtime eine sehr schöne Genrebezeichnung oder Stilbezeichnung drin, Non-Rom-Com, und ich glaube, das finde ich ganz, ganz akkurat für diesen Film.
Auf jeden Fall ein seltsamer Film, aber eine große Empfehlung. Am Donnerstag haben wir dann unseren Tag gestartet mit einem Film namens Close von Lucas Daunt. Und das ist ein belgisch-französischer, niederländischer Film. Also das hat man auch so in den Sprachen gemerkt, dass es da immer mal einen Wechsel zwischen Französisch und Niederländisch gab. Und genau, es handelt von zwei besten Freunden, Leo und Remy, die 13 Jahre alt sind und wirklich, wie der Name schon sagt, super, super close sind. Also sie machen wirklich alles zusammen, verbringen jeden Tag nach der Schule zusammen, schlafen fast immer beieinander. Und ja, dann wird das so ein bisschen von ihren neuen Freunden in der neuen Schule in Frage gestellt und sie werden ständig gefragt, ob sie jetzt zusammen sind und so. Und den Leo beeinträchtigt das ziemlich und so ein bisschen aus dem Wunsch heraus, nicht so zu wirken und auch nicht immer weiter als Schwuchtel bezeichnet zu werden und ähnliches, distanziert er sich eben langsam von Remy. Dann nimmt das Ganze eine sehr tragische Wendung. An dieser Stelle auch Spoilerwarnung, aber Remy bringt sich dann tatsächlich auch um und dann geht der Rest des Filmes so darum, wie Leo mit diesem Verlust klarkommt und auch wie er sich mit der Mutter von Remy wieder versöhnt sozusagen. Ja, also ein sehr berührender Film, ein sehr schöner Film, auch ästhetisch. Philipp, was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste tatsächlich nicht so viel vorher. Ich wusste den Titel, ich wusste das von A24 und glaube, das hatte mir auch schon gereicht. Und Coming of Age, das waren die drei Punkte, die ich wusste. Ja, und den Film, ich fand ihn unglaublich schön. Also Bildsprache, also Leos Eltern sind Blumenbauern und ganz am Anfang rennen sie da immer durch die Felder und ich hatte so richtige Kindheitsflashbacks, muss ich sagen. Also hat mich richtig an meine Kindheit erinnert. Genau, in der ersten Szene sieht man erstmal gar nichts, man hört immer bloß die beiden. Sie spielen da quasi so ein Ritterspiel, ja, mit Holzschwertern und es ist wirklich so schön und also wie am Anfang eben diese Freundschaft etabliert wird, also das funktioniert richtig gut. Also gefühlt nach der ersten Minute bist du hin und weg von den beiden. Und genau, in dieses neue Schulumfeld, was auch wieder ein schöner Spiegel ist, dass es da immer noch sehr binär zugeht, würde ich sagen. Also dass das ja irgendwie gleich krass thematisiert wird. Und ich meine, es sind Kinder, klar. Aber Kinder sind ja auch von ihren Eltern sehr viel beeinflusst. Also, dass da immer noch sehr viel mitschwingt. Genau, und das merkt man. Und Leo, der fängt dann an, Eishockey zu spielen. Also quasi sehr, sehr männlich konnotierte Sportarten oder Aktivitäten. Dann spielt er auch Fußball und kapselt sich dann oder trennt sich dann, wie gesagt, immer mehr von Remy ab. Ja, und ich fand ihn wirklich sehr krass auf jeden Fall. Und es gibt dann diese Szene, sie sind irgendwie auf einen Ausflug gefahren, kommen zurück. Und die Kamera fängt so ein Telefonat ein, so ein bisschen von entfernt von so einem Lehrer und irgendwie sind ganz viele Eltern dann da, die in die Turnhalle gehen, als sie mit dem Bus ankommen und es ist wirklich interessant, also man muss es nicht mal aussprechen, was passiert, aber also ich habe es gewusst, also es war wirklich in dieser Stille bricht plötzlich alles zusammen, also ich finde es irgendwie krass bewundernswert ist, dass Film oder im Prinzip dieser Film das so schafft, dass man mit nichts sagen, dass dann wirklich so eine große Wucht daherkommt. Ja, also ich fand ihn wirklich intensiv. Ich hatte auch sehr, sehr lang die letzte Hälfte des Films immer ein Kloß im Hals. Es war wirklich sehr, sehr emotional.
Ja, kann ich auch nur bestätigen. Das Einzige, was mich halt ein bisschen gestört hatte, war, dass ich vorher die Zusammenfassung gelesen hatte Und für mich zumindest war das schon sehr eindeutig, wie das formuliert war, weil es so darum ging, ja, einer von beiden muss mit einem großen Verlust klarkommen, so ungefähr. Und da war mir das eigentlich schon so ziemlich klar, dass einer stirbt. Und das, also es hat es mir jetzt nicht ruiniert oder so, aber das hätte, glaube ich, nochmal eine krassere Wirkung gehabt, wenn man das nicht vorher gewusst hätte, weil man merkt zwar, dass die beiden sich voneinander distanzieren und dass das den Remy auch echt mitnimmt. Und hier und da gibt es auch mal ein paar Szenen, wo gesagt wird, dass er nicht schlafen kann, weil er sich so viele Gedanken macht. Aber es wird jetzt nie direkt thematisiert, dass er irgendwie depressiv wäre oder suizidale Gedanken hat oder so. Und deswegen glaube ich, wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre das nochmal, hätte das noch einen viel krasseren Eindruck hinterlassen.
Zum Glück habe ich, wie gesagt, nur diese drei Stichpunkte im Vorhinein gewusst. Deswegen hatte ich genau das konträre Gefühl, dass ich überhaupt nicht wusste, worum es geht und dass dieser Schicksalsschlag kommt. Und ich muss auch die schauspielerische Leistung von dem Leo hervorheben. Also der mag 12 gewesen sein zum Zeitpunkt des Drehs, nehme ich an. Und er spielt krass. Also wirklich selten so eine starke Performance von jungen DarstellerInnen gesehen. Und das hat mich schon echt tief beeindruckt.
Ja, kann ich absolut zustimmen. Also den Remy fand ich auch richtig gut, aber der Leo war echt beeindruckend.
We belong there again. You okay through there?
Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking?
We're here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Done it all and you can too.
Kommen wir nun zum Film After Sun der Regisseurin Charlotte Wells. Ihr Debütfilm tatsächlich gewesen. Und es geht um die 11-jährige Sophie, die mit ihrem Vater Callum in den 1990er Jahren in die Türkei in ein Baderesort fährt. Ja, und da erleben sie allerlei recht banale Dinge. Sie gehen baden, spielen Billard, packen sich in Schlammbäder, machen typische Ausflüge, hängen den ganzen Tag am Pool rum. Aber zwischen den ganzen alltäglichen Banalitäten ist doch dann irgendwas Tiefgründigeres, das in dem Film verhandelt wird. Es geht um Melancholie, um verpasste Gelegenheiten. Also alles recht fragmentarisch gehalten. Und ich glaube, wenn man den Film im Gesamten sieht, dann ist es, glaube ich, für jeden ein bisschen unterschiedlich, wo man den Fokus drauf legt, was man in dem Film wirklich sieht. Mir hat der Film unglaublich gut gefallen. Das erste natürlich, wenn man sich herausstellen muss, wird auf 16 mm gedreht. Also wunderschöne, fein/grobkörnige Aufnahmen. Wirklich wunderbar. Das Ganze, wie schon gesagt, spielt in den 1990er Jahren. Das heißt, immer wieder gibt es Gegenschnitte oder beziehungsweise Kameraeinstellungen, die vom Camcorder gefilmt wurden, auch ganz oft, um gerade so ein bisschen dieses Home-Video-Recording, dieses Found-Footage-Gefühl irgendwie rüber zu bekommen. Das fand ich sehr spannend gemacht. Ich mochte die Kameraeinstellung. Die Cinematografie war echt sehr beeindruckend. Es gab Einstellungen, die ich irgendwie noch nie so zuvor gesehen habe. Also wurde recht viel mit Reflexion gearbeitet. Also ich glaube, die Bilder an sich waren dann auch sehr bedeutungsträchtig, hat mir aber auch sehr gut gefallen. Ja, und die Tochter, gespielt von Frankie Corio, und der Vater, gespielt von Paul Mescal, das ist eine unglaublich schöne Dynamik, die da entsteht. Sarah, wie fandst du den Film?
Mir hat er auch richtig, richtig gut gefallen. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich als meinen Festival-Liebling bezeichnen würde, aber er ist auf jeden Fall in den Top 3. Und ja, also ich kann dir nur zustimmen, die Performances fand ich auch richtig krass. Also Paul Mescal hatte ich schon in Normal People gesehen. Das ist wahrscheinlich die Rolle, aus der die meisten ihn kennen, und fand ihn da schon richtig beeindruckend. Und ja, hier hat er auf jeden Fall auch nicht enttäuscht. Und von Frankie Corio war das anscheinend auch die Debütrolle. Ja. Also super beeindruckend, auch als junge Schauspielerin. Ja, also diese Beziehung zwischen den beiden ist auch richtig interessant, weil er, der Vater, anscheinend woanders wohnt als der Rest der Familie, und er und die Mutter inzwischen auch getrennt sind und das anscheinend so mit die einzige Zeit ist, wo er halt seine Tochter sieht, und wie man dann später auch herausfinden wird, vermutlich das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben. Also so kam es zumindest für mich rüber. Das Ende ist ein bisschen uneindeutig, weil es immer ja so ein bisschen Flash-Forwards sozusagen gibt zum heutigen Tag, wo dann die Sophie erwachsen ist und sich an Sachen erinnert aus diesem Urlaub. Und ja, da schon auch eine sehr tiefe Traurigkeit mitschwingt und oft hin und her geblendet wird zwischen ihr und ihrem Vater im selben Alter. Genau, also es hatte auf jeden Fall auch ein sehr vages, aber schon auch trauriges Ende, fand ich.
Ja, auf jeden Fall. Also diesen Kontrast, den du gerade nochmal rausgestellt hast, dieses schillernde Ferienresort in der Türkei, steht sehr im Kontrast mit dieser tiefen Traurigkeit, mit dieser Melancholie. Ja, und es teilweise gibt es dann so, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, Strobolicht-Disco-Szenen, aber das Strobo ist sehr langsam. Also man sieht dann vielleicht innerhalb von 3 Sekunden einmal ein Aufflackern und man sieht ein Gesicht. Also wirklich alles sehr fragmentarisch und vage und das mochte ich total. Aber auch diese ganze Vibe, wenn ich mal dieses neudeutsche Wort benutzen darf, war das wirklich sehr verträumt und ich könnte mich tatsächlich in diesem Film einfach suhlen und ich habe wirklich das Bedürfnis gehabt, nachdem der Film, der Abspann zu Ende war, dass ich diesen Film irgendwie nochmal schauen will, um dann irgendwie nochmal eine Ebene zu betrachten. Jetzt weiß ich, worum es grob geht, worauf kann ich jetzt nochmal mehr achten und ich mag diese Indie-Filme, wenn man das so klassifizieren kann, super, super gerne. Und das ist wirklich ein echt sehr, sehr starkes Regiedebüt. Und ich bin mega gespannt, was die Regisseurin noch machen wird. Aftersun, ein wunderbarer Film, kommt im November, Dezember 22 in die Kinos. Kann auch demnächst wahrscheinlich auf Mubi gestreamt werden. Und da bin ich auf jeden Fall wieder drin. Und den muss ich mir unbedingt nochmal anschauen. Großartig.
Als letztes haben wir dann am Freitag noch Medusa Deluxe, einen britischen Film von Thomas Hardiman, geschaut. Und da geht es um einen Friseurwettbewerb, wo ja einige HairstylistInnen miteinander konkurrieren, der dann aber plötzlich unterbrochen wird durch einen Todesfall. Und zwar geht es um einen der Hairstylisten, der umgebracht wurde. Und das ist so ein bisschen so eine mysteriöse Geschichte, wer den jetzt umgebracht hat, was genau passiert ist. Aber es ist alles ein bisschen langsamer angegangen und jetzt nicht so das ganz typische Whodunit, würde ich sagen. Sondern ja, es geht eben eher auch um die einzelnen Leute, die dort sind, auch um die Models und wie die ganze Situation wahrnehmen und um die Security-Menschen und alle Leute, die daran beteiligt sind. Außerdem ist dieser Film ein One-Shot oder zumindest so inszeniert. Also am Anfang hat es mir sehr gut gefallen, aber nach einer Weile hat es so ein bisschen das Tempo verloren und hat sich auch ein bisschen gezogen. Aber trotzdem fand ich es einen sehr interessanten Film und die Frisuren haben mir auch richtig gut gefallen. Also da gab es ein paar super interessante mit dabei, die zum Teil von Eugene Soliman entworfen wurden, was der Stylist von Lady Gaga ist. Genau, was denkst du?
Ja, ich mochte die ganze inszenierte One-Shot-Action sehr gerne. Ich verstehe auf jeden Fall, warum der Regisseur das eingesetzt hat. Also man bekommt dann nicht so ein krasses Gefühl von der Umgebung, weil das sind sehr viele verschachtelte Gänge. Es geht hoch und runter. Also ich habe irgendwie nie ein Gefühl gehabt, wie groß dieses ganze Gebäude ist, in dem das stattfindet und wer jetzt wo ist. Und ich hatte tatsächlich auch nicht wirklich eine zeitliche Einordnung. Also ich hatte das Gefühl, dass das nach dem Wettbewerb stattgefunden hat. Dann gibt es am Ende nochmal eine Szene, da sind sie wieder im Wettbewerb. Also so eine zeitliche Trennung gibt es da gar nicht. Das verschwimmt dann so ein bisschen. Ja, ich fand auch, dass es etwas langgezogen war. Also ich muss tatsächlich zugeben, dass der Anfang war recht spannend inszeniert und dann gab es eine recht lange Durststrecke, bis es dann gegen Ende wirklich wieder, ich muss tatsächlich sagen, ich war recht müde an dem Tag, weswegen ich teilweise ein bisschen weggeschlafen bin, aber dann quasi gegen Ende hat es dann wieder an Tempo gewonnen, das mochte ich ganz gerne. Ja, und die Frisuren waren auf jeden Fall herausragend. Für ein Regiedebüt, denke ich, ist ganz, ganz nett gemacht. Fand ich auch ganz witzig. Im Abspann kam dann nochmal Dedicated to All Hairdressers in the World. Das war wirklich ganz süß gemacht. Genau.
Ja, die Endszene fand ich auch ein bisschen witzig. Da haben die dann nochmal so auf der Bühne alle zusammen getanzt. Das hat mich irgendwie voll an die Endszene von Mamma Mia erinnert. Aber das haben ja bestimmt viele Filme auch gemacht, so eine Tanzszene nochmal am Ende zu haben. Also ja. Ich fand ihn auch nicht schlecht so, aber gab auf jeden Fall welche, die mir besser gefallen haben bei dem Festival.
Das war die Filmkunstmesse 2022. Wirklich fulminant, rasante 5 Tage, muss ich sagen. Es war tatsächlich meine erste Filmkunstmesse überhaupt. Ich war letztes Jahr nur als Gast da, da konnte man als Gast nur die öffentlichen Vorstellungen sehen. Für dich, Sarah, war es auch die allererste Filmkunstmesse und ich fand es unglaublich berauschend, also einfach mal dabei zu sein, 4 Filme am Stück zu schauen, was arg viel ist, aber es ist, man kommt irgendwie in so einen Flow rein und man möchte immer mehr sehen und es war super schön. Variantenreiche Filme haben wir gesehen, mein Favorite, habe ich auch schon gesagt, After Sun, großartiger Film, aber noch viele andere Filme, Close, The Ordinaries, um nur einige zu nennen. Und auf dieser Filmkunstmesse wurden, glaube ich, über 70 Filme gezeigt, also weit mehr, als wir gesehen haben, die wir auch gar nicht alle fassen konnten, aber ich fand's großartig. Wie fandst du es, Sarah?
Ja, also wie du schon meintest, es war auch mein erstes Jahr, hoffentlich nicht das letzte. Und bei mir war das tatsächlich auch das erste, was so in die Richtung Filmfestival ging. Also es war jetzt natürlich eine Messe, kein Festival, aber mir hat die Erfahrung sehr viel Spaß gemacht. Ich will das auf jeden Fall auch was Ähnliches nochmal machen. Und ich fand es auch unglaublich cool, einfach zu wissen, so man sieht jetzt diese Filme, die auch in Deutschland noch gar nicht raus sind. Ich weiß nicht, ich fand das so voll aufregend. Ja. Richtig wie so ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen. Natürlich auch, weil viele von den Filmemachern tatsächlich dort waren und auch ein bisschen ihren Prozess oder ihre Hintergedanken dabei erklärt haben. Also ja, mir hat das auch total Spaß gemacht. Das Einzige, was mich natürlich dann ein bisschen gestört hat, wie ihr vielleicht hört, ich bin ein bisschen krank geworden. Ja, das hat es eben ein bisschen schwierig gemacht, manchmal dann viele Filme hintereinander zu schauen. Und es war schon auch anstrengend, aber ich fand, es war es wert und ich kann das auf jeden Fall allen Filmliebhabern auch empfehlen, mal bei etwas Ähnlichem mitzumachen.
Campus Radio im Netz unter
www.campusradiodresden.de.